Andrea sagte schon, es geht um Bettler und Königskinder. Ich lese einen Vers aus 2. Korinther vor. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Wir sind Bettler, das ist wahr. Waren die letzten oder sollen die letzten Worte von Martin Luther gewesen sein? Und da frage ich mich, was das zu bedeuten hat, wenn ein Mensch Weltgeschichte geschrieben hat, Geistesgeschichte schon zu Lebzeiten geprägt hat, jemand, der eine Bedeutung, auch die deutsche Sprache und alles drumherum hat, dass der von seinem Leben sagen kann, wir sind Bettler, das ist wahr. Und das war ein Leben, da war alles drin. Martin Luther wusste, dass er auch nach einem so reichen Leben, nach einem Leben so viel großer, weltbewegender Taten, so vieler guten Worte und auch so viel Segens und Vollendung in den Augen Gottes, immer ein Leben gelebt hat mit leeren Händen. Und ich möchte uns fragen, ob uns das für uns selber auch bewusst ist. Dass wir gemessen an der Größe und gemessen an der Souveränität Gottes, gemessen an der Heiligkeit und Majestät dieses Weltenherrn, alle miteinander kleine, ärmliche Menschen sind. Mit leeren Händen, bedürftig und angewiesen, mit zerrissenen Herzen, haben wir schuldbeladene Gewissen. Wir alle sind bei allem, was wir können und was wir wissen und tun, immer noch sterblich, vergänglich und verweslich. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und Luther steht da nicht alleine, sondern in einer Reihe von Menschen, die bei Paulus anfangen. Auch so ein Mensch mit Taten und Leiden und ein Beweger. Und auch er wusste, dass er nur ein kleiner, unerheblicher Mensch ist. Eigenartig, dass alle großen Menschen, die wirklich was bedeutet haben, wie Paulus oder Augustin oder Blaise Pascal, Michelangelo, große Künstler oder Musiker waren oder Einstein, der letztendlich der Revolutionär unserer modernen Physik ist, alles Menschen, die wussten, dass sie im Grunde genommen ganz kleine Menschen sind, gemessen an der Größe Gottes. Wir sind Bettler, das ist wahr. Oder wie es in einem Lied heißt, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Oder auch, nichts habe ich zu bringen, nichts. Könnte man die Frage stellen, ist das Tiefstapelei? Oder ist das Nüchternheit? Ist das Understandment? Oder ist das Klugheit? Als großer Mensch zu wissen, dass man im Grunde vor Gott und seinen Augen ein Bettler ist. In Smyrna, also der heutigen Türkei, gab es in einer reichen, blühenden Handelsstadt, die eine große Bedeutung hatte durch Wirtschaft und berühmte Sportwettkämpfe und die etwas Besonderes war, sie war nämlich eine freie Stadt. Das gab es selten genug, so in Kleinasien. In dieser äußerlich gesehenen, so reichen Stadt gab es eine ganz kleine, verfolgte, bedrängte und kümmerliche Schar von Christen. Und Jesus schreibt dieser Gemeinde einen Gruß. Und dieser Gruß gilt eigentlich nicht nur den Christen in Smyrna, sondern er gilt uns allen. Und ich finde es wunderbar, dass Jesus die Situation dieser Christen so nüchtern und noch so behutsam umschreibt. Ich weiß deiner Trübsal und deiner Armut. Jesus weiß, dass diese Menschen in Smyrna nur eine ganz kleine Zahl sind und dass sie einen richtig großen Widerstand haben, verfolgt werden und an den Rand gedrängt sind, dass sie mit Tod und Gefängnis rechnen müssen, wenn sie sich zu ihm bekennen. Dass sie eine kleine Kraft nur haben und große Aufgaben. dass sie verfolgt und verlästert, dass sie angefochten und versucht werden, dass sie in die Enge getrieben und vom Tod bedroht sind. Jesus sagt, ich weiß von deiner Trübsal und deiner Armut. Ich sehe das. Und dieses Wissen Jesu ist mehr als nur ein zur Kenntnis nehmen. Dieses Wissen ist ein Mitleiden. Wörtlich übersetzt heißt es mitgeboren werden. Und das heißt, dass wir einen mitwissenden Gott in unserer Armut haben. Einen mitgeborenen Gott. Gott weiß nicht nur rein theoretisch, verstandesmäßig, wie es uns geht. Nein, er wird wie wir. Er wird geboren mit uns in der Krippe von Bethlehem. Er wird so arm und klein wie die Christenschar in Smyrna. Er durchlebt die ganze Unstetigkeit und Verfolgtheit. Er wird nach Ägypten ziehen müssen, schon als kleines Kind. Er wird ein ganzes Leben angefochten, versucht, verfolgt und schließlich am Kreuz gestorben. Jesus ist der Einzige, der das weiß, der das alles erlebt und am eigenen Leib durchlitten und durchkämpft hat. Die Nächte der Versuchung und die Tage der Anfechtung, die Lasten und die Leiden, Verfolgung und Verleumdung. Jesus weiß, wie das ist, wenn die Nägel des Hasses sich durch die Hände bohren. Jesus weiß, wie das ist, wenn der ganze Hohn und Spott sich wie ein Kübel über einen Geschändeten ergießt. Ich weiß deine Trübsal und Armut. Das sagt uns Jesus, weil er weiß, wer wir sind. Und das Schöne daran ist, Jesus sagt auch, du bist aber reich. Als Kinder haben wir ein Spiel gespielt. Ich vermute mal, wir alle haben das mal gespielt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sieht dann, da denke ich mir eine Farbe aus und erkläre dann und die anderen müssen halt raten, was ich meine. Und das würde ich gerne als Beispiel nehmen dafür, ich sehe was, was du nicht siehst und das sieht reich aus. Es ist nicht schwer, was damit gemeint ist. Das sind die Christen. Ich sehe was, sagt Jesus, was du gar nicht siehst. Du siehst nur die ganze Kümmerlichkeit, die kleine Schar und die kleine Kraft, den ärmlichen Haufen und die Verfolgung und Bedrängung. Ihr seht nur die Trübsal und die Leiden, die Verleumdungen und die Verlästerungen. Ihr seht den Dornenweg und die Leidenstage. Aber ich sehe das, was der Reichtum ist. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das sieht reich aus. Und so behutsam wendet sich Jesus an seine Menschen. Er macht ihnen auf der einen Seite nicht vor, dass ihre äußere Situation vielleicht nicht eine bedrohte oder angefochtene ist. Er sieht das. Aber er sagt trotzdem, du bist reich. Nein, die Herrlichkeit unseres Lebens, der tiefere Reichtum unseres Lebens ist, dass wir einen Herrn haben, dass wir nicht allein sind. Auf den ersten Blick sind wir alle Bettler, kleine, ohnmächtige, sterbliche und verwesliche Menschen. Und wenn man dann genau hinschaut, ich sehe was, was du nicht siehst, und das sieht reich aus, nämlich unseren Herrn und seine Liebe. Diesen Herrn und seine Macht, diesen Herrn und seine Zukunft, diesen Herrn und seinen Plan, diesen Herrn und seine Vergebung, das alles gehört uns. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das sieht unendlich reich aus. Und dann merke ich, dass das, was Luther gesagt hat, nur eine Seite ist. Wir sind Bettler, das ist wahr, aber da gibt es noch die andere Seite. Wir sind Könige, wir sind Königskinder, wir sind die lachenden Erben Gottes, und das ist auch wahr. Und ich möchte uns alle an dem Punkt fragen, ist das die Spannung, in der wir leben wollen, Tag für Tag? Auf der einen Seite klein, angefochten, so versucht und so bedrängt, so ohnmächtig und so sterblich, so schwach und so sündig, so hilflos, so klein. Und auf der anderen Seite mit diesem Herrn ein Königskind, dem die Zukunft gehört. Und dem auch die Welt gehört, die Mächte und der Sieg, die Freude und die Geborgenheit. Wir sind Königskinder, vergesst es nicht. In dieser Gemeinde, über die ich gerade gesprochen habe, lebte auch ein Bischof, Polycarp. Er wurde 90 Jahre alt. Und dann kam eine schreckliche Christenverfolgung, die Jesus dieser Gemeinde aber auch schon vorausgesagt hatte. Jesus hat seiner Gemeinde nie rosarotes Wochenende, sondern immer die harte Alltagswirklichkeit vor Augen gemalt. Er hat gesagt, es werden harte Zeiten kommen, man wird euch ins Gefängnis werfen und einige werden für mich sterben. Und einer von denen war Polycarp. Die Gemeinde wollte ihn retten und führte ihn aus der Stadt, als die römische Christenverfolgung mit ungeheurer Glut und Gewalt über diese Stadt hereinbrach. Ein Mann verriet seinen Aufenthaltsort und die römischen Soldaten kamen, um den 90-Jährigen abzuholen. Er bewirtete sie mit dem Besten, was er hatte, gemäß dem Wort Jesu, segnet eure Feinde und tut ihnen Gutes. Die waren ganz verwirrt, aßen sich satt, tranken den besten Wein und nahmen ihn dann mit. Der römische Kaiser wollte ihn retten und sagte, du brauchst nur deinem Jesus fluchen und du bist frei und kannst dein Leben retten. Bedenk doch, du bist 90 Jahre alt. Polycarp hat daraufhin gesagt, 90 Jahre hat mir dieser König seinen ganzen Reichtum und seine ganze Liebe geschenkt. Soll ich ihn jetzt verfluchen? Nie im Leben. Und so starb er auf dem Scheiterhaufen, verbrannte bei lebendigem Leibe und hatte nur einen Wunsch, dass man ihn nicht, wie es damals üblich war, fesselte. Er wollte ungebunden dort auf dem Scheiterhaufen den Flammentod erleiden. Aus Liebe zu Jesus. Und dann sehe ich wieder etwas, was reich ist. Mitten in der Verfolgung und Bedrängung kann ein Menschenleben so reich sein, in dieser Geborgenheit mit Jesus. Oder aber Bischof Laurentius war in so einer ähnlichen Situation, oder ja, als er von römischen Truppen gezwungen wurde, den Schatz der Kirche herauszugeben, kam ihm plötzlich eine Idee. Er ließ die Tore des Spitals öffnen und ließ all die Krüppel und die Kranken und Pflegebedürftigen herausführen und sagte zu dem römischen Feldherrn, das ist der größte Schatz, den ich habe. Das ist der Schatz der Kirche, die Armen und Kranken. Ja, ich möchte uns einladen zu einem Leben in dieser Spannung, dass wir auf der einen Seite wissen, nichts habe ich zu bringen, und dass wir all die großen Sprüche, I am the King, ich bin der Größte, dass wir all die Pausbäckigkeit und Hemdsärmlichkeit, mit der Menschen da so rangehen, sich selber zum Thron aufschwingen, sich selber und diese Welt zu gestalten. Wir kriegen das schon hin, wir haben alles im Griff, auf dem sinkenden Schiff. Dass wir diese ganze Überheblichkeit, die Vermessenheit, diesen Trotz, Irrtum und Wahnsinn, dass wir ihn alle fahren lassen und dass wir wissen, wir sind in den Augen Gottes und gemessen an den Herausforderungen des Lebens, gemessen an der Größe der Schwierigkeiten, kleine, ohnmächtige Menschen. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und doch sind wir, weil wir diesen Herrn haben, Königskinder. Ein Schriftsteller erzählt von seinen Lebenserinnerungen, dass er als Kind mit seiner Schwester bei einem Gespräch seiner Eltern und mit einem hohen Gast dabei sein durfte. Und in der Sprache des vergangenen Jahrhunderts sagte der Besucher, ein würdiger Herr, ja, gnädige Frau, alles ist eitel. Die Schwester mit ihren 9 Jahren hatte dieses komische Wort noch nie gehört. Sie ging dann zu ihrer Mutter und sagte, Mutti, was ist eigentlich eitel? Worauf die Mutter sagte, das ist ein anderes Wort für vergänglich. Darauf fragte das Mädchen, ja, stimmt denn das? Vergeht alles? Ja, sagte die Mutter, alles ist vergänglich. Da hatte das Mädchen viel zu denken und nach einer Stunde ging sie dann im ganzen Haus herum, kam in die Küche, tippte auf den Herd und sagte, du vergehst. Ihr Pötte, ihr vergeht. Ihr Kannen, ihr vergeht. Und dann ging sie rauf in ihr Zimmer, du Schrank, du vergehst. Und dann stieg sie auf den Dachboden und sagte, ihr Dachpfannen, ihr vergeht. Das ganze Haus, du vergehst. Und dann durchfuhr es sie und sie ging wieder zu ihrer Mutter und sagte, aber wenn alles vergeht, Sonne, Mond, Sterne, vergehen wir Menschen dann auch? Ja, sagte die Mutter, wir vergehen auch. Nur Gott, der kann nicht vergehen und alle, die Gottes Kinder werden. Und dadurch fuhr es dieses Mädchen wie ein Blitz, so schreibt Otto Funk. Und sie warf sich ihrer Mutter an den Hals und sagte, Mutti, dann helf mir, dass ich Gottes Kind werde. Wir sind Bettler, das ist wahr. Das heißt, wir sind genauso sterblich und verweslich wie die anderen Menschen. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass wir Königskinder werden, indem wir Gottes Kinder werden. Kinder eines reichen Vaters, der die ganze Liebe und Barmherzigkeit, die er in seinem Herzen hat, seinen Kindern schenkt. Ich habe mir schon oft überlegt, wenn ich mir überlege, wie sehr ich meine Kinder liebe und das, was Gott mit uns macht, muss ja Dimensionen haben, die ich gar nicht begreifen kann. Und die Frage, ob wir reich sind, ist eben keine Frage von Euro oder Leistung, sondern eine Frage des Friedens. Eine Frage der Freude, der Geduld, eine Frage der Liebe und eine Frage der Geborgenheit. Bist du ein Menschenkind, das vergeht? Oder bist du ein Gotteskind, das ewig leben wird? Das ist die Frage Bettler oder Könige, Bettler und Könige vor Gott. Jesus sagt dieser Gemeinde in Smyrna, fürchte dich vor keinem, dass du leiden wirst, mitten in Armut reich als ein Kind Gottes. Ich sehe was, was du nicht siehst und das sieht reich aus. Und dann bewundere ich wieder die Nüchternheit, mit der Jesus seiner Gemeinde die Leiden, die noch zunehmen und härter werden, vor Augen führt. Und doch sagt, fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Es werden harte Tage kommen, die Menschen werden ins Gefängnis geworfen, man wird euch verfolgen, man wird euch ängstigen an allen Ecken und Enden. Und diese Verfolgung hat es zu allen Zeiten für Christen gegeben. Auch heute noch. Vielleicht wissen manche von uns gar nicht, dass nicht das grausame Mittelalter und die römischen Christenverfolgungen das Maß der Dinge der Christenverfolgung waren, sondern dass das heute so ist. Es werden heute mehr Menschen, mehr Christen verfolgt, als das zu all diesen Horrorzeiten passiert ist. Lässt sich übrigens in Kirchenbüchern nachlesen. Jesus sagt, fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst, denn ich sehe was, was du nicht siehst und das sieht sinnvoll aus. Diese Welt sagt immer, Leiden um Jesu Willen ist Lebensminderung. Leiden um Jesu Willen ist die Verkürzung des Lebens. Leiden um Jesu Willen ist der Ausschluss vom Leben. Jesus aber sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist der Sinn, und dass der Sinn noch größer wird. Ich möchte euch jetzt nochmal eine Geschichte erzählen. Ich glaube, ich habe die hier schon mal erzählt. Es gibt ein Märchen aus China und das erzählt von einem König, der einen wunderbar großen Garten hat. Und in diesem Garten hatte er einen Bambusbaum, der ihm der liebste und schönste war. Jeden Tag ging er zu diesem Bambusbaum und bewunderte, wie er sich entfaltete und seine Blätter zu einem riesigen Dach wurden und seine Äste stark und seine Zweige herrlich wurden. Jahr um Jahr wuchs dieser Bambus immer schöner und wurde vom König über alles geliebt. Eines Tages kam der König in den Garten und nähert sich seinem Bambus und sagt, lieber Bambus, jetzt brauche ich dich. Der Bambusbaum richtet sich innerlich auf. Er wird voller Stolz in seiner ganzen Schönheit sich entfalten und er denkt, jetzt kommt der große Moment, wo ich meinem König dienen kann. Aber der König sagt, Bambus, Um dich zu gebrauchen, muss ich dich aber beschneiden. Und dadurch zuckt es den schönen Baum und er sagt, nein, nie im Leben darfst du mir meine schönen Äste und Zweige abschneiden. Worauf der König sagt, aber wenn ich das nicht darf, kann ich dich doch nicht gebrauchen. Da wird der Baum ganz still. Nach einer Weile der Besinnung sagt er, dann tu es. Und der König sagt, ich muss dich aber abschneiden. Da bäumt sich der Bambusbaum auf und sagt, nein, Herr, das nicht. Das ertrage ich nicht. Wozu bin ich denn so schön gewachsen? Nur damit du mich jetzt abschneidest. Die Sonne verlor ihren Schein und die Vögel flogen verschreckt davon. Und der König sagte, wenn ich dich nicht abhaue, kann ich dich nicht gebrauchen. Schließlich sagte der Bambusbaum, dann tue, was du für richtig hältst. Und dann sagte der König, aber wenn ich dich wirklich gebrauchen will, muss ich dich mitten durchschneiden und dir das Herz herausnehmen. Und der Bambusbaum stöhnt und sagt, Herr, das nicht. Meinen wunderbaren Stamm mittendurch und das Mark aushöhlen, nein. Und der König sagt, wenn du das nicht willst, kann ich dich nicht gebrauchen. Und schließlich neigt sich der Baum und sagt, Herr, tu es. Und dann nahm der König den Bambus, hieb seine Äste ab, streifte seine Blätter runter, teilte den Stamm in zwei Hälften und schnitt sein Herz heraus. Dann nahm er diese beiden Hälften, die nun zu einer Röhre wurden, und ging damit zu einer Quelle aus frischem Wasser und tat die beiden Bambushälften unter die Quelle und leitete das Wasser auf die Felder. Das glitzernde Wasser schoss freudig durch den zerschlagenen Körper des Bambus und floss auf die dürren Felder, die schon so sehnsüchtig darauf gewartet hatten. Dann wurde Reis gepflanzt, die Tage vergingen, die Saat wuchs auf und es kam die Ernte. Es war eine reiche Frucht und so wurde der einst so herrliche Bambus zum großen Segen. Als er noch groß und schön war, wuchs er nur für sich selbst. Er freute sich an seiner eigenen Schönheit, aber als er sich hingegeben hatte, wurde er zum Kanal, den der Herr gebrauchte, um sein Land fruchtbar zu machen. Jesus sagt, fürchte dich vor keinem, was du leiden musst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Du siehst nur, dass du ein Bettler, dass du ein Verfolgter, dass du ein Ohnmächtiger bist. Ich sehe, wie sich der Sinn des Lebens darunter erfüllt, wie daraus Frucht wächst, wie die Felder dieser Welt auf dieses Wasser warten. Dass durch eure Leiden hindurch sich vervielfältigt in den Hunger eines Menschen Geschlechts hineinergießt. Und ich frage uns, wollen wir das sein? Ja, schön für uns, ich ja am echsten. Jesus sagt, es gibt noch was anderes. Königlich wird ein Mensch dadurch, dass er sich verschenkt. Reich kann man nicht für sich selber sein. Reich kann man nur sein, indem man sein Leben verschenkt. Und es damit zum Sinn wird in Gottes großen Plan. Für seine Gemeinde und seine Geschichte und seine Wege. Wollen wir nur für uns selber leben? Oder wollen wir uns für Jesus verwenden lassen? Königlich reich, voller Sinn. Die Frage ist doch nicht, ob wir Reichtum angehäuft haben für uns, sondern ob unser Leben sinnvoll war. Jesus meint, dass sich der Sinn meines Lebens nicht darin ermisst, dass ich mir meine Wünsche erfülle. Und das ist das Spannende an meinem Glauben, dass wir durch die Extreme, die die Welt kennt, genau mittendurch einen befreienden und beglückenden Weg wissen. Ich habe mal mit einem jungen Mann gesprochen und hatte den gefragt, was er denn beruflich macht. Und da kam als Antwort, ich verwirkliche mich selbst. Ich will nicht gelebt werden, ich will aus mir heraus das Beste machen. Ich will leben, ich bin ich. Und in einem anderen Gespräch war einige später, hatte ich einen indischstämmigen Mitbürger und der der fing von sich aus an und erzählte mir, ihr Abendländer seid alle auf euren Selbstfindungstrip. Das ist doch alles Unsinn. Der Sinn meines Lebens ist, ich bin ein Tropfen, der im großen Meer der Menschheit aufgeht. Ich bin gar nichts. Das Ganze ist alles. Und beide Male habe ich einen Schrecken gekriegt. Ich finde es traurig, wenn Menschen sagen, ich bin ich. Ich bin aber genauso traurig, wenn die Menschen sagen, ich bin nichts. Aber ich finde es beglückend, wenn Jesus sagt, du bist ein geliebter Mensch. Mit deinem Leben möchte ich für das Ganze der Gemeinde Geschichte machen. Das ist der Unterschied. Es geht Jesus um jeden Einzelnen ganz persönlich, aber er will mit jedem Einzelnen über das kleine Menschliche hinaus. Und das finde ich atemberaubend. Gott liebt jeden Einzelnen. Du bist in den Augen Gottes ein einmalig geliebter Mensch, ein Original und unverwechselbar. Gott möchte mit jedem Einzelnen seiner geliebten Menschen zu einem großen Ziel und Plan kommen. Jesus sagt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und er greift auf diesen Hintergrund zurück. Smyrna war eine der wenigen freien Städte und das hatte seinen Grund in der unbedingten Ruhmtreue dieser Stadt. Auch das ist ja so ein Geheimnis. Wer unbedingt treu ist, der ist frei, der ist königlich frei. Und das Geheimnis von innerlicher oder inneren Freiheit besteht immer in der Treue. Also wenn auf Menschen kein Verlass ist, wenn die nicht treu sind, dann muss ich mich ja ständig fragen, ist das jetzt auch so? Kann ich mich jetzt darauf verlassen? Aber wenn ich immer treu bin, muss ich meine Frau nie Gedanken machen, wo ich den Abend verbringe und umgekehrt. Treuheit, Treue schafft Freiheit. Und das ist auch das Zentrale eines Christenmenschen. Jesus nimmt das zum Bild und sagt, so treu müsst ihr sein, bis an den Tod. Dann kriegt ihr die Krone des Lebens. Und das ist nicht irgendwas Sächliches, das ist die innere Freiheit der Kinder Gottes. Königlich frei. Bin ich wirklich schon frei von Menschen und Mächten und Meinungen, auch von meinen Ängsten und Sorgen? Es sind ja nicht nur die Dinge von außen, es sind ja auch die Dinge in uns, die uns versklaven. Wie viele Menschen sind Sklaven ihrer Angst, ihrer Sorge, ihrer Gier und ihrer Süchte? Königlich frei sind Menschen, die kindlich abhängig sind von Jesus. Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Menschen sagen immer, Jesus gehorchen, das muss ja furchtbar sein. Da wird man ja eingesperrt. Da muss man hinterher trotteln und immer sagen, was er sagt. Das ist doch Idiotie. Und Jesus sagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist ganz frei. Jesus gehorchen macht frei. Alle, die Jesus nicht gehorchen, sind nicht frei. Sie sind bitter gefangen in Abhängigkeiten, Meinungen, Süchten, Trieben. Frei ist der, der sich an den, der die Freiheit ist, ganz treu und kindlich hält. Ich wünsche uns allen, dass wir jeden Tag neu begreifen, dass aus Bettlern Königskinder werden können. Absolut realistisch, glaube ich daran. Amen.